Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch, wem ich es noch nicht gesagt habe. Wie man hört, es bewegt sich was in der Gemeinde. Auch ich wollte anfangs noch ein kurzes Zeugnis geben von gestern, von dem Einsatz am Büchertisch, der wirklich gesegnet war, der nicht nur für uns gesegnet war, sondern denke ich auch für die Leute, die bei uns waren. Ich habe mit einem Rentner gesprochen, ein ehemaliger Ingenieur, und der sich wirklich auf die Suche macht mit der Schöpfung. Schöpfung oder Evolution. Und das ist für sie so ein Knackpunkt, wie soll er das zusammenbringen? Wie bringt er das zusammen? Kann man es zusammenbringen? Gibt es einen Gott? Und wir haben wirklich lange miteinander gesprochen, weil er sagt, die ganzen großen Denker auch über Evolution, alle kommen sie an ihre Grenzen und irgendwann sagen sie, dahinter, hinter dieser Schöpfung muss ein kluger Kopf stehen. So hat er es gesagt. Muss jemand stehen, der das Ganze kreiert hat, und er hat gesagt, mit diesem Gedanken, der ihm eigentlich nicht so schmeckt, setzt er sich auseinander. Und wir durften lange, wirklich lange, bestimmt 20 Minuten miteinander reden. Ich konnte ihm sehr gutes Material noch mitgeben an Büchern oder auch von Professor Dr. Werner Gitt haben wir DVDs da gehabt, gerade über Schöpfung und Evolution. Und betet vielleicht für diesen Mann. Ich habe noch eine andere Begegnung gehabt, das war unschön, das war einfach ein bekennender Atheist, der mir ganz schön Dampf gemacht hat unter den Socken. Aber ich habe ihm dann auch gesagt, warum müssen Sie uns Christen laufend durch den Kakao ziehen? Und das ist doch etwas, anfangs etwas ruhiger geworden, aber dann hat er zur Attacke geblasen. Ich habe ihm immer nur gesagt, es tut mir leid. Er hat so viel von der Kirchengeschichte her gewusst. Also es war ein wirklich kluger Mann. Und ich habe zu ihm gesagt, das weiß ich nicht. Ich kann Ihnen nur von meinem Jesus erzählen, was er in meinem Leben gemacht hat. Und da hat man wirklich so etwas Verzweifeltes auch in ihm gesehen, wo er gesagt hat, was sagst du da? Wie kannst du sowas glauben? Aber es war eigentlich, für mich war es schön, für ihn nicht so. Und es ist schön, wenn man gefordert wird. Und betet vielleicht für diese zwei Leute. Betet für den ganzen Einsatz die Woche über. Und noch einmal auch von mir herzlichen Dank, wer mitgeholfen hat. Wir werden heute am Psalm betrachten. Es ist vielleicht kein typischer Adventspsalm, wenn man das überhaupt so sagen kann. Es ist ja der zweite Advent, Ankunft, jemand kommt. Wir erwarten jemanden, nicht nur Advent. Wir erwarten jeden Tag. Wir sollten in einer Wartensstellung sein. Wir lesen den Psalm 95 heute, ein Königspsalm. Der Psalm ist ein Aufruf zur Anbetung, aber auch ein Aufruf, einmal nachzudenken, zum Gehorsam, was uns oder was mir manchmal nicht so schmeckt, wenn man korrigiert wird. Psalm 95, ich werde ihn einmal lesen. Kommt, lasst uns den Herrn zujubeln und jauchzen dem Fels unseres Heils. Lasst uns ihm begegnen mit Lobgesang und mit Psalmen ihm zujauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Gipfel der Berge gehören ihm. Sein ist das Meer, denn er hat es gemacht. Und seine Hände haben das Festland bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und uns beugen. Lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Denn er ist unser Gott. Und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstocket eure Herzen nicht, wie bei der Herausforderung am Tag der Versuchung in der Wüste. Wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen doch mein Werk. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht. Und ich sprach, sie sind ein Volk, das in seinen Herzen in die Irre geht. Und sie haben meine Wege nicht erkannt, sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Ich wollte anfangs, weil ich denke, dass es gut zusammenpasst. Auch noch einmal einen kurzen Rückblick werfen auf den letzten Gottesdienst. Noch einmal daran erinnern, noch einmal Revue passieren lassen, wo die Gemeinde, wir alle, jeder Einzelne, der da war, an den Geschwistern teilhaben durften. Wie wir mit reingenommen wurden in ihr Leben. In ihr Leben mit Gott, dem Herrn. In ihr Leben, in diesen Situationen, wo sie Gott momentan hingestellt hat. Man durfte sehen, wie manches Herz sich in diesen Situationen dreht und wendet und stille bleibt vielleicht auch. Man durfte sehen, wie dem Herrn Jesus die Ehre gegeben wird. Wenn ihr noch euch erinnern könnt, der Bruder, der krank war und sich das Heil immer wieder zugesprochen hat. Etwas Wunderschönes. Wir durften erleben, wie Geschwister aneinander Buße tun konnten. Und es hat noch Reihen geschlagen, wo auch Geschwister angesprochen wurden und Sachen ausgeräumt haben. Der Ehemann, der durch seine schwere Krankheit und viel Gebet seiner Frau zu Jesus findet. Und Zeugnis ist gleich auf der Krankenstation. Gott verändert Herzen. Gott ist eben der Gott auch der Situation. Wir durften mit diesen Geschwistern erleben, wie sie sich fühlen, wie sie durch diese teilweise natürlich unschönen Situationen mit Jesus gehen, beziehungsweise wo Jesus mit ihnen durchgeht. Und ich denke, wenn wir nicht Schluss gemacht hätten, hätten wir wahrscheinlich noch viel, viel länger an diesem Tag Zeugnisse gehört. Ich habe mich sehr gefreut. Wir konnten ein Stück ins Herz schauen, unseren Geschwistern. Wir konnten aber auch ein Stück Gott ins Herz schauen. Ähnlich ist es bei den Psalmen. Ähnlich ist es bei dem Psalm 95 auch. Die Psalmen legen die Seele bloß und zeigen das Erleben und das Leben des Gläubigen. Luther sagt, wir schauen den heiligen Kindern Gottes ins Herz. Calvin sagt, die Anatomie der menschlichen Seele. Man merkt, man ist aufgeschlagen und liegt da wie ein offenes Buch. Das Buch der Psalmen will mit uns, mit dir und mir durchs Leben gehen. Es will uns begleiten. Es will in stillen Stunden bei dir sein. Es will dir Mut zusprechen. Es will dir überhaupt Zuspruch geben. Aber wir finden auch, wie in diesem Psalm auch, Warnungen, die wir auch brauchen. Der Herr handelt stets souverän und nichts ist in seinem Auge verborgen. Kein Mühsal, kein Kummer, keine Träne, die der Psalmschreiber vergießt oder die du vergossen hast, sieht er nicht. Es wäre ganz dem Inhalt des Psalmes 95 entsprechend, ihn zu teilen in einen Anbetungsteil und ab Vers 7b in eine Warnung zu teilen. Ab 7b geht's los, wenn ihr seine Stimme hört. Und der Vers 6 ist dieses Psalmes das Herzstück. Unzählige Menschen haben sich an den Psalmen Korrektur, Mut und Kraft geholt. Wie ich, wie viele von euch. Und ihr kennt wieder Geschwister und Freunde, bei denen das der Fall ist. Die Psalmen sollten gesungen werden. Ich habe mir gedacht, das erspare ich euch, dass ich den Psalm heute singe. Ich möchte eure Ohren schonen. Ich singe mit Sicherheit nicht gut, eher schlecht, aber von Herzen Aber es ist manchmal vielleicht auch nicht so schön. Zumindest für die Ohren. Den Vers 1 von Gnade und Recht will ich singen, dir, Herr, will ich spielen. Andere Völker jauchzen ihren Göttern zu. Andere Menschen laufen ihren Göttern nach und frohnen und frohlocken ihnen und erheben ihre Stimme zu ihrem Gott. Aber wir erheben die Stimme zu dem einzig wahren Gott. Ja, zu dem Gott Israels, zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Von Gnade und Recht will ich singen, dir, Herr, will ich spielen. Ich will Acht haben auf den vollkommenen Weg, wann wirst du zu mir kommen? Ich will mit lautem Herzen wandeln im Inneren meines Hauses. Oh, jetzt bin ich weitergerutscht, Entschuldigung. Kommt, lasst uns den Herrn zujubeln und jauchzen im Fels unseres Heils. Das war der erste. Und der zweite, lasst uns ihm begegnen mit Lobgesang und mit Psalmen, ihm jauchzen. Fels unseres Heils. Wir haben hier Leute, die sind auf dem Bau, Timo. Du weißt genau, was Sache ist auf dem Bau. Und deswegen, wenn du mal was baust, wissen wir, oder weiß er weiß es viel besser, er braucht ein Fundament. Und das Fundament muss passen. Sonst fällt das Gebäude zusammen. Nach Matthäus 7, Vers 24. Der Fels unseres Heils wird hier beschrieben. Was ist dein Fels? Die Israeliten haben nur auf den Fels des Heils gebaut. Sie haben ihn besungen, sie haben ihn gelobt. Sie haben frohlockt vor ihnen, sie haben gespielt mit ihren Geräten und hatten sich gefreut. Ein passendes Bild in diesem Psalmen, da aus dem Felsen nämlich auch Wasser kam. Es ist beschrieben in 2. Mose, Vers 17, die Verse 1 bis 7 mit Merida. Der Psalmist, wahrscheinlich David, nimmt darauf Bezug. Der Herr spendet Wasser aus dem Felsen beim Massa und Merida. Gott half, sie tranken aus dem Felsen Wasser. Ihnen ist Heil widerfahren. Ihnen war eine freudige und in ihnen war eine freudige und heilige Begeisterung, die sie dem Gott brachten, den sie kannten. Heiter und doch friedvoll war es. Das kennt die Welt nicht. Der Verfasser dieses Liedes sieht in seinen geistlichen Augen den Fels am Horeb, die Stiftshütte, das Rote Meer und den Berg Sinai vor sich. Und alles, was er da geschrieben hat, deutet schon in diesem ersten Vers des Psalmes oder des Liedes darauf hin. Überall ist dem Volk Israel Heil widerfahren. Und an so vielen Stellen ist Israel gleich wieder ungehorsam geworden. Sie sind durchs Rote Meer, 3 Tage, glaube ich, später waren sie schon ungehorsam und haben gemault und haben geschimpft, weil sie kein Wasser hatten. Gott ist unser ewiger Gott, der unveränderliche und mächtige Hort, der Fels, auf dem du und ich gebaut haben. Der Fels und der Hort, bei dem er Schutz und Rettung findet. Alles eigentlich Altes, was wir wissen. Man sagt schon, oder ich hörte schon sagen, alles alte Floskeln, aber es ist die Wahrheit. Die Probleme haben sich meistens nicht geändert, sie sind da, aber in diesen können wir uns bergen. Es sollte uns eine Wonne sein, die Gottesdienste zu besuchen, die Bibelstunden uns zu versammeln und Freude aneinander zu haben, Buße tun aneinander, Wir haben vor kurzem im Kass mitbekommen, wie eine Familie auseinandergerissen wurde. Das sind Eltern mit 3 Kindern und die Oma noch. Und die Oma wurde einfach abgeholt, stark gehbehindert, wurde in den frühen Morgenstunden geholt und weggeschickt nach Aserbaidschan. Ja, man schüttelt den Kopf, aber man kann sich, wenn man sowas miterlebt, da sind früh unsere Drähte heiß gelaufen, man kann sich hineinversetzen in Geschwister, die verfolgt waren. Und darum denke ich, es lohnt sich nicht, wenn wir mit Gott oder wenn wir aneinander hadern. Es lohnt sich nicht, wenn man sowas mitbekommt, dass die Familie ist gläubig und wird so auseinandergerissen. Die Frau, Nervenzusammenbruch, Krankenhaus. Der Mann steht da mit den 3 Kindern. Es lohnt sich nicht. Aber Gott ist auch ihr Gott und wird für die Mutter sorgen. Sie hat eine Anlaufstelle drüben bekommen. Es haben sich Leute um sie gekümmert. Es lohnt sich nicht, wenn wir miteinander kämpfen, und es lohnt sich nicht, wenn wir mit der Welt erst recht hadern. Wir wissen, was auf uns zukommt, wer die Bibel liest. In Vers 2, lasst uns ihm begegnen mit Lobgesang und mit Psalmen und im Jauchzen. Begegnen, hier nimmt der Psalmist nochmal Bezug auf die Gegenwart Gottes, auf die Gegenwart Gottes im Allerheiligsten, wie auch über die Lichtherrlichkeit aus der Wolke, die über dem Volk Israel geschwebt ist, die über der Stiftshütte thronte, die über dem Volk war. Überall ist Gott gegenwärtig. Aber es gibt eine besondere Gegenwart Gottes in Gnade und Herrlichkeit durch Jesus Christus. Und wie es im Hebräerbrief steht, wir dürfen freimütig zum Thron der Gnade hinzutreten. Jeden Tag. Jetzt. Gleich. Lasst uns ihm begegnen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Ohne Zweifel meinten die umliegenden Völker bei diesem Volk Israel hier, dass der Gott Israels ein kleiner Landesgott vielleicht ist. Es wäre uns vielleicht auch manchmal lieb, der dem Volk Israel nur in seinem Land, also begrenzt, nahe ist. Diese niederen Wesen nach ihrem Glauben gab es ja damals auf der ganzen Welt. Und es war nichts Besonderes. Der Psalmist weist aber das hier entscheidend zurück. Die Götzendiener dulden viele Götter und viele Herren, nach 1. Korinther 8, Vers 5. Und jeder Gott bekam damals, wie heute, seine Ehrerbietung. Aber zu Recht beansprucht Israel ihren Gott, unseren Gott, als einzigen, wahren Gott und Schöpfer alles Seins. Er ist groß und er ist alles in allem. Alles ist zu ihm hingeschaffen und alles ist zu seiner Ehre geschaffen. Ihm unterliegen die Gewalten und Würdenträger, die Engel, die irdischen Fürsten, denn er ist der Herr. Diese und die folgenden Verse begründen die Anbetungswürdigkeit Gottes. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Gipfel der Berge gehören ihm. Der Vers 4. Kurz gesagt, von unten bis oben. Aber ich glaube, das verdient nicht, wenn ich das so liegen lasse, einfach. Ihm gehört alles, von unten bis oben. Er verdient es nicht, weil Gott sich ja um dich und mich kümmert. Tief unten, wo die mächtigen Feuer toben, wo die Quellen genährt werden, wo die Bergleute ihre Schächte machen, wo die Bohrer kilometerweit hinuntergehen in die Erde, wo gehämmert wird, in den allertiefsten Tiefen ist Gott mit seiner gewaltigen Hand. Ich weiß nicht, ob man sich das so vielleicht ein bisschen vorstellen kann. Und die Höhen der Berge sind auch sein. Als der Berg Sinai ganz in Rauch gehüllt war, da wusste Israel, ja, da ist Gott. Der einzige Gott, der wahre Gott. Überall und zu allen Zeiten ist er hier. Dass der Herr herrscht auf den Höhen der Erde sowie in den Tiefen der tiefen Erde. Die ungeheuren Bergspitzen, die gigantischen Felsmassen, die tiefen Täler, die noch keinen Menschenfuß berührt haben, wo noch auf keinen Höhen waren, alles ist sein. Und er macht, was er will und was er für richtig hält. Die Kraft der Berge sind sein, Kraft und Schönheit sind vereint. Und wenn jemand wandern geht in den Bergen, ich gehe gerne dort wandern, leider nur zu selten. Die ersten Gedanken, denke ich, die man dort bekommt, ist es, was für eine Kraft und Allmacht und Schönheit dort sich doch auftut. Die unerschütterlichen Felsen, die Bergspitzen, die stehen eigentlich vor mir wie Gottes Boten, wie Gottes Allmacht und Kraft. Und in seiner Hand sind die Tiefen der Berge. So Gott will, werden wir nächstes Jahr eine Männerfreizeit auch machen, auch in den Bergen, wo ich mich auch riesig freue, wo wir das noch einmal genießen dürfen, wo wir Gottes Größe und Stärke erleben dürfen und sehen dürfen. Wir reden oft, und auch ich, von Gottes Größe und Stärke, aber manchmal fehlt es mir an Vorstellungskraft. Wie wir bei einem Bruder waren, er hat mir von seinem Haus erzählt, der hat so viel Vorstellungskraft, da bin ich so meilenweit davon entfernt, wie alles mal werden soll. Und das war wunderschön, wie er das erzählt hat. Und da kann man sich das vielleicht leichter vorstellen. Ich kann mir das vorstellen, wenn ich in den Bergen bin. Sein ist das Meer, denn er hat es gemacht. Der Vers 5. Dies hat sich zum Beispiel zu erkennen gegeben am Roten Meer. Als der Herr dem Wasser gebot, einen Weg frei zu machen für sein Volk. Ihr kennt die Geschichte. Die Elemente sind gehorsam dem ewigen Schöpfer. Warum aber ich nicht? Warum der Mensch nicht? Warum sind wir oft ungehorsam? Der Höchste thront, wie einst über der Sintflut, so auch heute und in Ewigkeit. Nach Psalm 29, Vers 10, Gott thront über uns. Der Allmächtige herrscht über die Wogen und über die Welle. Und jede schäumende Woge, auch die Tiefen, dort wo kein Taucher mehr hinkommt oder kein künstliches U-Boot da unten rumschwirrt, auch dort herrscht Gott. Und es ist seins. Ich war auch einmal am Meer, und wenn man sieht, wie diese Wellen auf einen zukommen oder gegen diese steilen Klippen donnern. Und die Klippen stehen auch da wie Gottes Boten. Und alles gehorcht seinem Wort. Eigentlich sind manche Gedanken zu kühn, um sie zu fassen. Aber wir dürfen sie glauben. So wie der Töpfer den Ton macht und das Gefäß herstellt, so gebietet der Herr dem Land, dass es sei. Die Inseln kommen raus, die Berge erheben sich, die Täler gehen nach unten und es entsteht eine wunderschöne Landschaft. Wenn ihr viel in der Natur seid, dann sieht man es, dass Gott, dieser wunderbare Schöpfer, der alles so wunderbar gemacht hat, dort seine Hand dass dort seine Hand im Spiel ist. Und jetzt, denke ich, kommen wir auch so zu dem Herz des Psalmes. Kommt, lasst uns anbeten und uns beugen. Lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Nun wird die Aufforderung, den Herrn anzubeten, gemacht von dem Psalmisten. Und zwar wird sie jetzt mit einem Grund gestützt, der damals bei Israel und bei den Schriften ganz besonders mächtig war. Denn beide, das Israel nach dem Fleisch und das Israel nach dem Geiste, nach dem Glauben nach, beteten ihn an. Es wurde damals das Volk aufgerufen und sie beteten alle Gott an. Sie sind niedergefallen teilweise, langgestreckt hingefallen oder haben sich hingelegt, um Gott die Ehrfurcht, die Unwürdigkeit auch uns oder die Unwürdigkeit zu zeigen, dass wir unwürdig sind und vor so einen großen Schöpfer treten dürfen. Beide beteten an. Und wir sehen diese Anbetungshaltung bei diesem Volk Israel. Nun gut, es ist vielleicht nicht so leicht, oder es ist doch leicht, heute langgestreckt im Gottesdienst hinzufallen oder daheim. Das muss jeder machen, wie er denkt. Aber es gibt auch eine Demutshaltung oder eine Haltung vom Herzen wieder. Spurgeon hat geschrieben, das Beugen und das Knien, es ist nicht nichts, aber es ist auch etwas. Das hat mir gefallen. Und eigentlich ist es gut, wenn wir knien und Gott die Ehre geben. Sie, damals das Volk Israel, waren ihrem Gott ergeben. Sie haben ihn gesehen, sie haben ihn erlebt. Ja, sie haben ihn gesehen. Was uns ja nicht so zuteil kommt. Den ein oder anderen Geschwistern wohl im Traum. Aber wir haben sein Wort, das ewige Wort, die Wahrheit. Ich glaube aber manchmal, dass diese demütige Haltung mir oder uns vielleicht auch nicht schaden würde, dass wir vor unserem Gott knien und ihm die Ehre geben. Als demütige Bittende sollten wir freudig, nicht stolz und anmaßend sein. Zutraulich wie Kinder, wenn sie zu ihrem Vater gehen oder wenn sie vor ihren Vater treten. Dabei aber voller Ehrfurcht als Geschöpfe, die von ihrem Schöpfer treten. Und letztendlich sind und bitten. Heute früh sprach ich mit meinem Sohn, haben wir so geredet über ein Gebet. Und dann sagt er zu mir, ja, aber eigentlich ist man doch kein Bettler. Und da sage ich, eigentlich, manchmal ist man schon ein Bettler, habe ich gesagt. Weil was hast denn du, wenn du vor Gott trittst, es sei denn, er gibt es dir nicht vorher. Da ist der Kopf so hin und her gegangen. Na, nix. Sag ich, ja, siehst du es? Es ist so. Versucht einmal, und ich glaube, es ist schwer, ich zumindest tue mir schwer dabei, versucht einmal Gott anzubeten. Nur 5 Minuten ihm die Ehre zu geben und ihn anzubeten. Ohne Eigennutz. Ohne zu bitten. Einfach einmal probieren. Ein Bruder hat mir das einmal mitgegeben und ich sage euch, das ist nicht leicht. Ihn nur anzubeten, seine Größe und Allmacht. Man wiederholt sich dann einmal ganz schnell. Das mache vor allem ich. Weiß nicht, ob das meinem Alter geschuldet ist oder. Ich denke, es ist nicht einfach, aber es geht. Es ist Übung, darin zu machen. Aber es geht, Gott wirklich die Ehre zu geben, die er verdient. Die Anbetung ihm zu geben. Weil Gott sich darüber freut. Anbetung, das Herz aus diesem Psalm 95. Denn er ist unser Gott und wir sind sein Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. 7a. Er ist unser Gott. Und das ist der Hintergrund, warum wir ihn anbeten, warum Israel ihn damals angebetet hat. Er ist mit uns in den Bund getreten. Er ist mit uns in den Bund getreten. Er hat den Erlöser gesandt. Er hat den Weg frei gemacht. Er hat für Befreiung gesorgt. Was habe ich eigentlich? Der Herr hat uns wieder zu seinem Eigentum gemacht. Wieder er. Die Welt verweigert ihm die Nachfolge und sie wird es auch nicht tun. Aber die, die seine Schafe sind, die kennen ihren Hirten und hören seine Stimme. Die Weide, auf der wir stehen, ist auch nicht meine, sondern sie ist sein. Aber verhalte ich mich wirklich immer so, als ob alles seins ist und nichts meins? So diese Selbstaufgabe und Christus alles in meinem Leben? Mitnichten, es ist ein Lernprozess, aber wir dürfen lernen. Und jetzt bei 7a ist es wie ein Break. Es geht weiter, 7b, heute, wenn ihr seine Stimme hört. So dieser Stopp, Break, Unterbrechung. Heute, wenn ihr seine Stimme hört. Und ich denke, wir müssen wirklich mal innehalten, auch in dieser gestressten Adventszeit, die viele von uns haben, oder vielleicht nicht nur die gestresste Adventszeit, sondern die gestresste Zeit, in der wir leben. Wir müssen innehalten. Wir müssen zur Ruhe kommen. Wie wollen wir denn Gott hören, wenn wir uns mit ihm nicht befassen? Er möchte sich gerne mit uns befassen. Aber ich bringe manchmal die Zeit gar nicht auf, dass ich mich mit ihm befasse. Ich sage euch nichts Neues, ich sage das Alte vielleicht einmal neu. Denke, wir müssen uns da wirklich in die Hand nehmen und Gott sagen, Herr, gib mir da die Kraft, dass ich mich da wirklich aufmache zu dir, mal diesen Break mache, dass ich deine Stimme höre. Es stehen so viele Entscheidungen an und dennoch entscheide ich nach Gutdünken und du willst es vielleicht anders. Und jetzt der Ruf eigentlich, so verstocket eure Herzen nicht. Ab Vers 8, wie bei der Herausforderung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen doch mein Werk. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht. Und ich sprach, sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht. Und sie haben meine Wege nicht erkannt, sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Eigene schwere Kost, aber es sind doch Gottes gute Pläne. Es sind doch Gottes gute Absichten mit dir und mit mir. Unsere mangelhaften Pläne endlich gut zu machen und so zu setzen, dass Gott es macht. Es können Prüfungen sein, aber auch hier, Israel prüft Gott unnötig. Sie stellen den lebendigen Herrn ganz unnötigerweise auf die Probe, indem sie wieder neue Zeichen und Wunder verlangten. 3 Tage vorher hat er das Meer geteilt. Und jetzt? Aber ich denke oft, es ist auch bei uns so. Es ist oft bei uns so, dass es läuft wirklich gut und dann geht's los, es kribbelt und es kratzt und es gefällt mir nicht. Und das meine ich, alles loszulassen und wirklich Christus das hinzugeben. Ist das nicht auch bei uns, dass wir seine Liebe und Gegenwart gar fordern? Sind wir nicht geneigt, dass der Herr uns außerordentliche Dinge zeigt, uns besondere Wege führen soll, so wie ich es für richtig halte? Ist auch ungehorsam, wenn man ehrlich ist. Aber nur durch Christus zeigt uns Gott manchmal seine Allmacht und Barmherzigkeit mit uns. Denke, wie ist es denn mit der Ehe? Stellst du den Ehepartner auch immer wieder oder stelle ich meine Frau immer wieder die Vertrauensfrage, fordere sie heraus? Oder deinen Freund oder deine Freundin? Vertraust du dem gegenüber? Und dann ist es auch gut? Oder stellst du die Vertrauensfrage? Stell ich sie? Worüber sollten wir uns mehr wundern? Über die Unverschämtheit meiner Wenigkeit oder die Unverschämtheit des Menschen? Oder über die sanfte Geduld von unserem Herrn Jesus? Was lässt stärkeren Eindruck in unserem Gemüte zurück? Die Sünde oder die Strafe, der Unglaube oder dass die Pforten der Ruhe, wie es heißt, geschlossen bleiben? Das Volk fordert Gott heraus. Der Glaube fehlte. Ja, wir sind ähnlich. Wir können unser Herz nicht weich machen, Geschwister und Freunde, aber wir können es verhärten. Und manchmal können wir das besser. Lass die Gnade im Herzen regieren und nicht die Rebellion. Wie zu den Zeiten Meridas. Im Himmel, liebe Geschwister, geben wir uns ja die Hände. Ob wir wollen oder nicht. Im Himmel gebe ich dem Bruder, mit dem ich nicht kann, die Hand und freue mich mit ihm. Jetzt manchmal unvorstellbar, aber es ist Fakt. Und um wie viel mehr wollen wir uns da beugen vor dem lebendigen Gott? Um wie viel mehr sollten wir uns auch da beugen vor dem Bruder und der Schwester? Noch dazu, wo Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, uns als Vorbild. Gott empfindet Ekel vor Israel, weil sie ihm nicht geglaubt haben, weil sie ihn herausgefordert haben, weil sie harte Herzen bekommen haben. Was macht Gott? Ja, Gott schickt sie, weil er es nicht ertragen kann, sie 40 Jahre in der Wüste. Wohlgemerkt, er gibt ihnen Proviant und die Kleidung wurde nicht verschlissen. Sie erlebten Gottes Zorn, diese Menschen, das Volk Israel, die dort rebelliert haben und durften nicht in die Ruhe eingehen, durften nicht in das Kanaan eingehen. Das ist die Warnung, der Unglaube, der Ungehorsam Gott gegenüber. Ich denke, korrigiert mich, aber ich glaube, zwei Leute sind nach Kanaan eingezogen. Ich denke, diese Verse sollten uns wirklich angehen. Ich weiß, dass manchmal das Wort Gottes nicht so schmeckt, aber es sollte uns angehen, dass wir vorsichtig sind, dass wir bedacht sind, dass wir bedacht miteinander umgehen. Wir sehen doch seine Werke, wir sehen doch ihn. Denken wir noch einmal zurück, es ist eine Aufforderung. Und dieser Psalm hat zwei oder drei Stellen. Erstens diese Aufforderung, ihn anzubeten, was wir dann im Lobpreis machen wollen. Dieses Herzstück, wie ich mich Gott nahe, wie ich zu ihm gehe, wie ich mich ihm offenbare, wie ich ihn erlebe. Aber auch, dass Gott sagt, mein Kind, sei vorsichtig und hör auf mein Wort. Höre auf meine Wege. Höre vielleicht auf die Geschwister, die ich dir über den Weg schicke. Lasst uns jetzt den anbeten, den ewig treuen Gott. Und lasst ihm unsere Herzen bringen, dass wir wirklich von einer freudigen Heiligkeit ihm begegnen mögen, jetzt im Lobpreis. Amen.